There's one. There's two. He's done it! And what a way to win! That is a star's way to win a tournament. Just fabulous. Nathan Aspinall is granddad, can't believe it.
Ja, die 170, das höchste Finish überhaupt, hat Nathan Aspinall ausgecheckt und damit die UK Open 2019 gewonnen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte, begrüße wie immer alle Darts-Fans und Freaks hier zu Folge Nummer 13. Es geht vor allem um die vergangenen drei Tage, also um die UK Open. Du kannst diesen Podcast hören wie immer auf Spotify, iTunes, Podigy und meinsportpodcast.de. Gerne auch eine Bewertung hinterlassen, auch gerne in Kontakt treten über Twitter @checkoutpodcast. Und jetzt am Telefon ist ein schon alter Bekannter hier in diesem Format, Marcel Yildiz, Journalist und ein Darts-Verrückter aus Österreich. Grüß dich.
Hallo, servus. Ja, danke wieder für die erneute Einladung. Freut mich sehr.
Ja, sehr gerne. Wir wollen auch nicht lang fackeln und direkt über den Sieger der UK Open sprechen. Nathan Aspinall mit dem zweiten fetten Zahltag für ihn nach der WM. Dort hat er ja auch 100.000 Pfund eingenommen. Jetzt also nochmal 100.000 Pfund, aber eben auch einen Titel geholt. Erstes Major gewonnen, erstes Mal im Finale gewesen, direkt das Ding gezogen. Und wieder hatte den so niemand richtig auf der Rechnung. Am Ende ist er aber schon der verdiente Sieger. Oder wie siehst du das jetzt nach diesem vollgepackten Wochenende?
Ja, genau. Ich glaube einfach, wenn man in diesem Wochenende sich diese ganzen Spiele angesehen hat und dann sieht, welchen Weg auch diese Spiele gehen müssen, um überhaupt mal in ein Halbfinale oder in ein Finale zu kommen, da kann man am Ende gar nicht mehr von unverdient sprechen, weil wirklich so viele Hürden gehen muss, dass es auch immer wieder Schwächephasen gibt, die du überbrücken musst. Und man hat sie dann im Finale gesehen, also ein Major-Finale mit einem 88,7er Average war es, glaube ich, am Ende zu gewinnen. Ja gut, da gehört vielleicht auch eine Portion Glück dazu, aber zeigt eben einfach, wie intensiv dieses ganze Wochenende war, weil wirklich sehr viele Spiele auch am Programm stehen für jeden einzelnen Spieler und sich dort in diesem großen Teilnehmerfeld dann durchzusetzen, das zeugt von Qualität und ja, für mich ein verdienter Sieger, aber auf der Rechnung hatte ich ihn vor dem Turnier jetzt nicht wirklich. Muss ich ehrlich sagen, weil für mich auch ein bisschen, ich schaue mir da natürlich auch die Ergebnisse an, die in den vergangenen Wochen geliefert wurden. Und vor allem zu Beginn der Saison hat er sich jetzt am Floor noch ein bisschen schwer getan. Vielleicht ist er dann noch ein bisschen in diesem Flow von der WM gewesen. Vielleicht auch ein bisschen gedacht, okay, das läuft jetzt eh locker weiter. Und das ist dann natürlich was anderes. Aber man sieht, sein erstes Major nach der WM und der ist wieder voll da. Also mit dem ist, glaube ich, auch in Zukunft zu rechnen.
Er hatte in einem Interview bei ITV dann auch was Spannendes gesagt, und zwar, dass er 2015 mit seinem Großvater, der gestern auch häufig eingeblendet wurde, in der letzten Reihe saß bei den UK Open, um sich das Turnier anzuschauen, sozusagen auf den billigsten Plätzen, weil sein Opa eben Sparfuchs ist.
2015 it was, we sat on the back row, the worst tickets you could possibly buy. Right, I swear it down. My granddad's a cheapskate, you know what I mean? So it was the worst tickets. And, you know, 4 years later, I'm lifting a trophy.
Er ist wirklich absoluter Wahnsinn. 4 Jahre später den Titel geholt. Ist es für dich auch ein Spieler, der mehr ist als so ein One-Hit-Wonder?
Ja, wird man natürlich jetzt in Zukunft sehen. Er wird das ein bisschen eine andere Drucksituation auch vorfinden, weil jeder weiß mittlerweile jetzt wirklich, was er drauf hat. Und ich glaube, dass also keiner mehr jetzt hergehen wird und Nathan Aspinall unterschätzt. Das ist vielleicht bei der WM noch ein bisschen passiert. Jetzt muss man auch sagen, gut, sein Weg ins Finale war jetzt auch so, dass er zum Beispiel, ich glaube, er hat im Viertelfinale gegen Ross Miffer gespielt, der ebenso einfach ein kompletter, ein überraschender Viertelfinalist war für dieses Turnier. Hat eine Runde davor gegen Steve Lennon gespielt, also er hat jetzt nicht unbedingt diese Spieler aus den Top 16 oder so jetzt in der späteren Phase ausschalten müssen, bis eben dann im Halbfinale dieser knappe Sieg gegen Gervin Price, was für mich vor allem in der Endphase war es dann ein richtig gutes Spiel. Ich glaube einfach, für ihn wird es eine neue Situation jetzt sein, dass er nicht mehr so unbedingt der Jäger ist, sondern in gewissen Phasen auch schon der Gejagte ist. Und mit dieser Situation muss er klarkommen, dass er vielleicht auch in gewisse Spiele reingeht und der Favorit ist. Man wird es auch sehen, wie er dann in der Premier League, wo er ja noch als Contender am Start ist, mit diesem Druck dann auch umgeht. Aber gestern hat man ihm eigentlich dieses Nervenflattern gar nicht angemerkt, von dem er bringt einmal sehr, sehr gute Voraussetzungen mit, um auch in Zukunft wirklich erfolgreich dazuspielen.
Ja, wie eng so ein Turnier dann auch immer ist, sieht man auch darin, finde ich, dass in der Runde der letzten 64 Espinel gegen Christian Kist nur mit 10-9 gewonnen hat. Also da hätte das Ganze auch schon vorbei sein können und dann würden wir hier über ganz andere Namen sprechen. Jetzt sieht man ja in der Order of Merit, weil er nichts zu verteidigen hatte. Er hat sich ja erst Anfang 2018 die Tourcard gesichert, ist er jetzt schon unter den Top 16 und das dürfte ja jetzt noch weiter nach oben gehen hinsichtlich WM, weil er eben jetzt ja auch immer wieder draufpacken kann und nichts aus 2017 zu verteidigen hat.
Genau, also das ist natürlich vollkommen richtig. Er steht jetzt schon in den Top 16. Das heißt natürlich ist es für ihn jetzt ein bisschen leichter, womöglich sich zu qualifizieren für gewisse Major wie Weltmatchplay oder den World Grand Prix. Ich glaube, dass er dann auf jeden Fall nicht mehr hinausfallen wird jetzt für die nächsten paar Monate, sondern eben, wie du richtig schon gesagt hast, er gewinnt ja laufend dazu. Also sein Preisgeld wird ja mehr anstatt weniger, muss keine Einnahmen von vor zwei Jahren verteidigen. Er spielt auch auf der Pro-Tour natürlich seine ganzen Turniere. Das heißt, wenn er dort die Erfolge auch noch einfährt, dann kann es auch in dieser Pro-Tour Order of Merit für ihn noch weiter nach oben gehen. Was man eben bei ihm sagen muss, er hat, glaube ich, irgendwo um die 240.000 eingespielt und 200.000 allein von den WM-Einnahmen und von den Einnahmen jetzt bei den UK Open. Das heißt, bei allen anderen Turnieren hat er eben nur, sage ich mal, 40.000 eingespielt. Das heißt, für ihn ist sicher auf der Quote noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn er es dort auch schafft, in die Top 16 zu kommen, wäre das natürlich insofern ein großer Erfolg für ihn, weil er sich damit auch qualifiziert für die diversen European Tour Events. Und dann müsste er dort nicht immer die Qualifikation spielen.
Man muss ja bei ihm auch konstatieren, du hast das Preisgeld angesprochen, diese ersten 100.000 bei der WM. Da hat er dieses sensationelles Spiel gegen Price, wo er völlig überraschend gewinnt. Ansonsten, ab da war ja der Weg fast frei ins Halbfinale. Also es wäre sehr früh im Tableau klar, es wird ein absoluter Außenseiter das Halbfinale machen. Und wenn ich mich an das Achtelfinale gegen Devin Peterson erinnere, wo er dann ganz knapp gewinnt, das hätte auch anders ausgehen können. Danach hat er Brandon Dolan und das war der Weg für die 100.000 und dadurch ist er ja jetzt auch irgendwie, hat er so einen Boost bekommen und daran sieht man auch, dass es manchmal auch hilft, natürlich gerade in dieser engen PDC-Welt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Ja, absolut. Und zum Beispiel kann man hier jetzt als Gegenbeispiel Benito van de Baas einwerfen. Der war vor eineinhalb Jahren war das ein Spieler aus den Top 16, jetzt dort zum Beispiel aus den Top 32 zu fallen. Und der war bei der WM genau im gleichen Zweig wie Espinel. Das heißt, der ist, glaube ich, gegen Brandon Dolan eine Runde zuvor ausgeschieden, ist da, glaube ich, auch recht deutlich ausgeschieden. Prinzipiell aber müsste man sagen, von der Setzung her wäre dieser Spieler von diesem Übergebliebenen dann eigentlich sogar der Favorit gewesen, wenn man nur die Weltranglistenposition betrifft. Dessen Formkurve hat natürlich auch zu diesem Zeitpunkt leider schon stark nach unten gezeigt. Aber das wäre auch ein Spieler gewesen, der das vielleicht hätte schaffen können, weil gegen diese Gegner, sage ich trotzdem, gegen einen Brandon Dolan kann man einem Benito van de Baas auch mal einen Sieg zutrauen. Wie gesagt, bei Espinel wusste man noch nicht so richtig, wie der dann reagieren wird, wenn es dann mal richtig, sage ich mal, ans Eingemachte geht, wenn es darum geht, bei einer WM in ein Halbfinale zu kommen, hat er im Endeffekt dann eben gegen Devin Peterson zwar knapp, aber dennoch geschafft. Aber das kann zum Beispiel eben, wie du richtig gesagt hast, auch mal für einen anderen Spieler dann den Ausschlag geben. Wenn jetzt ein Van de Baas auf einmal ein Halbfinale spielt, seine 100.000 Pfund dort holt, dann macht er in der Weltrangliste wieder ein bisschen einen Sprung nach vor, gibt ihm vielleicht ein positives Gefühl und dann seine Karriere kommt wieder ins Rollen und vielleicht nicht die von Espinel. Also da sieht man wirklich an solchen Beispielen auch, wie eng solche Partien oft sind, wie eng auch der Erfolg und der Misserfolg im Dartsport zusammenliegen. Also das geht eben oft wirklich sehr schnell in die eine als auch in die andere Richtung.
Ja, absolut. Wir kommen auch gleich noch zu den sozusagen Enttäuschungen aktuell. Kommen wir erst nochmal zum unterlegenen Finalisten, der ja auch, wir haben ihn schon kurz angesprochen, einen rasanten Aufstieg erlebt hat mit dem WM-Sieg vor etwas über einem Jahr, dann ein schwächeres Jahr gespielt hat und jetzt direkt aber sozusagen mit einem Finale reingeht. Rob Cross im Finale dann mit einem ganz niedrigen Average, noch niedriger als Espinel. Grundsätzlich, welchen Eindruck hat Rob Cross auf dich gemacht? Ist er wieder langsam in dieser Form von 2017? Kommt da der wieder näher, in der er dann ja auch 2018 den WM-Titel geholt hat?
Ja, ich sehe ihn schon wieder ein bisschen stärker als noch vor ein paar Monaten. Sage ich mal, diese Phase auch vor der WM, da war er ja wirklich jetzt nicht in einer besonders guten Verfassung und jetzt sieht man wirklich, dass er da gleich auch ein Major-Finale erreicht. Man muss sagen, gegen Michael Smith hat er meines Erachtens kein schlechtes Spiel gemacht. Er hat zumindest geschafft, Smith insofern zum Nachdenken zu bringen, hat den vielleicht auch dazu gebracht, dass er nicht sein bestes Spiel abliefern konnte, weil wenn man Smith in den Runden davor gesehen hat, der hat ja die Gegner förmlich abgeschossen und sich dagegen zu stemmen ist natürlich nicht einfach. Er hat einen gut aufgelegten Josh Painter besiegt. Von daher, ich glaube schon, dass er wieder in einer Form ist, wo er in der Lage ist, auch solche Major-Turniere zu gewinnen. Für ihn natürlich mittlerweile auch sehr wichtig, weil es ja jetzt sein drittes Jahr auf der Tour ist. Das heißt, er muss jetzt erstmals Preisgelder verteidigen und da wird man sehen, wie ihm das gelingt. Natürlich am Ende des Jahres wird ihm ein großer Brocken vermutlich wegfallen. Ich glaube, natürlich jetzt ist noch ein bisschen früh darüber zu reden, aber ich traue ihm jetzt nicht unbedingt zu, dass er genau dieser eine Spieler ist, der jetzt dann die Weltmeisterschaft gewinnt. Von daher drohen ihm da Verluste und da muss er schauen, dass er über die Pro Tour gute Ergebnisse bringt, dass er da viel Preisgelder einspielt und auch bei den Major zur Stelle ist. Und das war er jetzt beim ersten Ranking-Event, beim ersten großen Major in diesem Jahr. Und von daher mal schauen, wie das Jahr für ihn verläuft. Also er ist ein bisschen eine Wundertüte, sage ich mal. Also bei dem kannst du wirklich haben, dass er da irgendwo ins Finale marschiert und ein Top-Turnier spielt. Kann aber genauso irgendwo jetzt in Zweitrunden auskommen. Also er muss ein bisschen schauen, dass er noch mehr Konstanz reinbringt und vor allem auch gegen Spieler jetzt, die nicht unbedingt in den Top 8, Top 10 sind, dass er da wirklich seine Favoritenrolle auch klar ausspielt und dieser gerecht wird. Und das ist ihm diesmal sehr gut gelungen. Von daher auch absolut ein verdienter Finalist.
Also ich muss auch sagen, dass er in kleinen Schritten sich wieder ranarbeitet an seine alte Form. Ich vermisse bei ihm so ein bisschen noch so dieses Kämpferische. Er ist mir manchmal so ein bisschen zu wenig kämpferisch. Also zum Beispiel, dann hat er bei 5-10 schon gratuliert im Finale gegen Espinel oder sich gegen Christo Reyes für Leckgewinne entschuldigt. Wie stehst du zu solchen Aktionen?
Ja, finde ich persönlich auch ein bisschen komischer, das zu machen. Ich habe auch ehrlich gesagt gestern nicht wirklich den Sinn darin verstanden, beim Stand von 10-5, okay, jedem Zuseher war klar, auch wenn man sich das Match angesehen hat, dass er wahrscheinlich hier nicht mehr das Comeback schafft und jetzt 6 Legs in Folge gewinnt. Aber okay, dann gehe ich eben von der Bühne, komme wieder rauf, probiere nochmal anzugreifen und gratuliere dann nach dem Spiel. Also dass man da während dem Spiel gratuliert. Ich glaube, er hat das gar nicht irgendwie als Psychotrick gemeint. Aber es hat Espinel, wenn man dessen Gesichtsausdruck gesehen hat, schon ein bisschen verwundert, was da abgeht. Ja, ganz schwierig. Dieses Kämpferische, das haben natürlich gewisse Spieler, vor allem Gervin Price, der sich auch dann nie geschlagen gibt und dann eben zurückkommt, wie im Spiel, vor allem im Halbfinale gegen Espinel. Vielleicht muss er da wirklich noch ein bisschen mehr diesen Killerinstinkt auch entwickeln. Insgesamt war das Spiel aber im Finale von ihm einfach auch zu schwach, um ein Finale zu gewinnen. Also wenn er jetzt mit einem 84-85er Average dann ein Major-Finale wirklich dann auch noch gewinnt, das wäre schon wirklich ein Wahnsinn.
Ich finde auch, dass die entscheidenden 5%, die man bereit sein muss, dann irgendwie noch draufzupacken, das kriegt er noch nicht so hin. Und deswegen sehe ich ihn auch noch nicht in der Verfassung, die er bei der WM hatte. Grundsätzlich, Price hast du auch schon angesprochen, der hat jetzt nach 20 Spielen mal wieder verloren, war sicherlich bei dem Feld dann vor dem Halbfinale schon der Favorit, weil er auch so souverän gespielt hat, weil dann Jamie Hughes, der in einer Wahnsinnsverfassung war, auch den klar geschlagen hat. Gervin Price für dich, trotz dieser Niederlage, dennoch der beste Mann aktuell, was auch Konstanz betrifft, hinter Michael van Gerven?
Ja, würde ich im Moment genau gleich sehen. Für mich Price mit vor allem diesen 2 Siegen jetzt bei den Players Championship Turnieren, wie wir es ihm vorher angesprochen haben. Wirklich so ein Turnier zu gewinnen, ist schon schwierig, aber dann 2 Mal in Folge, an 2 Tagen so ein Turnier zu gewinnen, das zeigt wirklich, wie der im Moment eigentlich drauf ist und jetzt auch, der hatte wirklich keinen leichten Weg. vielleicht hat er jetzt nicht gegen die allergrößten Namen gespielt, weil, wie angesprochen, zuerst Jamie Hughes, der sagt vielleicht ihm noch nicht so viel, aber Jamie Hughes, der hat ein super Turnier gespielt, der spielt wirklich regelmäßig Averages jenseits der 100, teilweise sogar höher als 105. Das ist wirklich einer, auf den man auch ein Auge haben muss, und den hat er auch in einer souveränen Art und Weise besiegt. Hat dann eine Runde später gegen Krzysztof Ratajski, den Polen, gewonnen, der auch ein gutes Turnier gespielt hat. Und dann hat er den Überraschungsmann Simon Stevenson, glaube ich, im Viertelfinale auch recht deutlich geschlagen. Das heißt, er hatte schon einige Spieler, die wirklich eine tolle Formkurve hatten. Die hat der gebremst, und für mich ist er auch jetzt bei seinem Premier League Auftreten, hat er zuletzt drei Unentschieden auch erreicht, aber das waren alles Spieler, die er auch gewinnen hätte können. Also muss man sich jetzt nicht unbedingt Sorgen machen, wenn er da dreimal unentschieden spielt, aber er zeigt einfach im Vergleich zum vergangenen Jahr eine klare Steigerung. Er ist mittlerweile ein absoluter Topspieler geworden, und ich glaube auch, dass er unter den Spielern mittlerweile als so einer aufgefasst wird, und das war vielleicht für ihn auch mental so ein bisschen eine Geschichte, dass er eben vielleicht schon gewusst hat, dass er dieses Niveau spielen kann, aber noch nicht ganz so auf die Bühne gebracht hat, und dass er vielleicht auch unter den Spielern noch nicht diese ganz große Akzeptanz als ein richtiger Starspieler, als ein richtiger Topspieler gehabt hat. Und die hat er jetzt auf jeden Fall. Man muss sagen, seit seinem Turniersieg mal bei einem European Tour Event, das war, glaube ich, im Spätsommer, Herbst, danach eben dieser Major-Sieg. Ich hatte ihm eigentlich auch bei der WM, hatte ich ihn weit vorne auf der Rechnung, weil er da schon eine ansteigende Formkurve hatte. Dann kam eben dieses Spiel gegen Nathan Aspinall, wo er recht unglücklich eine 2-0-Führung dann auch noch vergeben hat, 3-2 verliert, hat sich aber davon nicht zurückwerfen lassen und ist wirklich jetzt in diesem Jahr wieder voll durchgestartet. Für mich derzeit, wie gesagt, das ist Frank Gehrn für mich trotzdem ganz klar Nummer 1, auch was die Form betrifft. Gut, er hat jetzt diese zwei Niederlagen gehabt gegen Waiten in der Premier League und jetzt diese Auftaktniederlage gegen Mervyn King. Ich glaube, den werden wir aber am kommenden Premier League-Spieltag wieder so richtig on fire sehen. Er spielt da ja gegen den Contender, gegen John Henderson. Ich befürchte da, dass das wirklich ein hoher Sieg werden kann für Van Gerwen. Also nicht unbedingt dieser Premier League-Einstand, den sich Henderson wünscht, weil der wird mit ein bisschen Wut im Bauch spielen. Der wird allen wieder zeigen wollen, wer die Nummer 1 der Welt ist. Und einen Van Gerwen kann man einfach nie abschreiben. Für mich ist er absolut der beste Spieler auf dem Circuit. Aber dahinter, wie gesagt, James Wade für mich in einer guten Form auch. Ist diesmal, glaube ich, im Achtelfinale rausgegangen. Michael Smith hat jetzt auch wieder gezeigt, dass ihm selbst diese Fußoperation nicht stoppen kann. Und Gervin Price für mich auch. Also diese drei würde ich da jetzt derzeit mal so knapp hinter Van Gerwen sehen. Die sind auch für mich diese Spieler, die Van Gerwen derzeit schlagen können. Bei allen anderen bin ich der Meinung, gut, man hat es jetzt gesehen, Mervyn King hat es auch zustande gebracht, aber im Normalfall, glaube ich, sind die anderen derzeit nicht in dieser Verfassung, um einen Michael van Gerwen dann wirklich ernsthaft gefährlich werden zu können.
Jetzt das Match von MVG nochmal rekapituliert gegen Mervyn King. Mich hat es persönlich an das Spiel MVG gegen Steve West bei der European Championship erinnert, weil MVG auch so niedrigen Average gespielt hat. Und genau das braucht es ja dann auch für einen Spieler der Marke Mervyn King, um ihn dann auch verhältnismäßig sogar klar zu schlagen mit 10-6. Machst du dieses aktuelle kleine Formtief mit diesen zwei Niederlagen, mit zwei sehr niedrigen Average irgendwo ran konkret fest, oder glaubst du, es ist einfach so dieser normale Aussetzer, den sich auch ein Spieler wie Van Gerwen mal für eine Woche nehmen muss?
Ja, ich sehe da wirklich nicht wirklich einen speziellen Grund. Und die Niederlage gegen Wade, okay, wie die zustande gekommen ist, das war einfach auch, weil Wade sehr konsequent das Spiel durchgezogen hat, seine Chancen bekommen hat, die genutzt hat. Bei Van Gerwen muss man einfach sagen, er hat oft schon auch früh im Match die Chance, das wirklich in seine Richtung zu lenken. Das gelingt ihm in, sage ich mal, 90% der Fälle. Wenn es ihm aber nicht gelingt, dann muss der Gegner da sein. Und das ist ja auch oft das Problem, dass die Spieler haben, wenn sie gegen ihn spielen. Sie wissen, dass sie genau in diesem Moment, wenn er jetzt mal drei Darts am Doppel vorbei hat, dann müssen sie da sein und zur Not eben auch mal, weiß ich nicht, den 96er Finish eben mit drei Darts fertig machen, und dann bekomme ich vielleicht, wenn ich den ersten in die Single 20 habe, nur einen aufs Doppel, dann muss der eben sitzen. Und mit diesem Druck kommen viele Spieler nicht zurecht klar. Wade, das ist ein erfahrener Mann, den macht das jetzt, sage ich mal, nicht so viel aus. Der bleibt dann cool in solchen Situationen und verwertet diese Chancen. Und das hat er eben gegen Van Gerwen getan. Damit bringst du Van Gerwen auch selbst ein bisschen ins Nachdenken. Wenn er dann auf einmal in Rückstand gerät, dann weiß er muss mehr kommen. Dann weiß er auch, okay, ich kann ja noch viel mehr. Es ist noch nicht das A-Game, was ich hier spiele. Das beschäftigt einen im Kopf und das beschäftigt, glaube ich, auch einen Mann wie Michael van Gerwen. Und das war gegen King für mich ein bisschen, ja, möchte ich sagen, ein Spiegelbild. Aber auch King hat es einfach geschafft, seine Chancen zu nutzen, diesen Zustand zu erreichen. Das ist in einem Match gegen van Gerwen halt unfassbar schwer und das gelingt, wie gesagt, übers Jahr gesehen nicht vielen Spielern. Und jetzt haben sie ihn zwei geschafft innerhalb von ein paar Tagen. Aber ich persönlich glaube, dass mit diesen zwei Niederlagen jetzt auch wieder Schluss ist und er am Donnerstag schon wieder in alter Stärke zurückkehrt.
Einer, der auch ausgeschieden ist in der Runde der letzten 64, ist Gary Anderson. Nach seiner langen Pause war das sein erster Auftritt. 8-10 gegen Steve Beaton. Grundsätzlich sage ich aber irgendwie, so blöd es klingt, hat er jetzt gar kein schlechtes Spiel gemacht. Also das Timing bei Beaton war ziemlich gut. Der hat halt auch extrem hoch gescored, was Beaton nicht immer oder nicht mehr so häufig schafft. Hat er auch so ein bisschen einfach unter dem starken Auftritt des Gegners gelitten oder siehst du das anders grundsätzlich?
Na, ich sehe auch, dass Steve Beaton wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Von wie angesprochen, für seine Verhältnisse. Er hat dann, glaube ich, gegen Vandenberg schon 10 Punkte weniger im Average gespielt. Also den dann im, ich glaube, das war im Achtelfinale, hat er den besiegt. Ja, also für Beaton war es absolut eine herausragende Leistung, die er da geboten hat. Aber das ist auch ein bisschen dieses Phänomen Steve Beaton. Prinzipiell, das ist ein Spieler, der jetzt gar nicht so besonders meistens auffällt bei den Turnieren. Der oft auch jetzt, wie gesagt, das Viertelfinale ist ein Riesenerfolg auch für Steve Beaton, weil das hat ihm vor dem Turnier, glaube ich, auch niemand zugetraut. Aber dass so ein Spieler auch jahrelang wirklich so um die 20 herum in der Order of Merit sich halten kann, dafür brauchst du irgendwo Ergebnisse, die holt er eben auf der Pro Tour, dann hat er wieder mal so ein Turnier dabei, wo er, sage ich mal, mal ein Ausrufezeichen setzt, mal Gary Anderson eliminiert. Ähnlich auch Mervyn King. Das sind jetzt wirklich zwei Spieler, die aus einer komplett anderen Generation noch sind, weil man immer von diesem Generationswechsel spricht und dann redet man da über so Spieler oft, wie weiß ich nicht, sogar Chisnell oder Adrian Lewis, die dann irgendwo ja über 30, unter 40 sind. Aber das sind wirklich ja beide Spieler, die noch eine Generation davor sind und die sich wirklich schon über Jahre hier vorne dabei drinnen halten. Ja, und das zeugt auch von Qualität, wenn man das kann. Und wie gesagt, sie waren dann in der Lage, bei diesem Turnier vielleicht die zwei besten Dartspieler des Planeten aus dem Turnier zu nehmen. Und das ist eine starke Leistung, die man auch würdigen muss. Ja, für mich, wie gesagt, Beaton gegen Anderson hat ein absolutes Topspiel gemacht. Da muss man eher, glaube ich, Beaton gratulieren, als dass man jetzt die Leistung von Anderson hinterfragen muss. Der hat sich meiner Meinung nach gut zurückgemeldet und kann sicher noch einen Tick zulegen, vielleicht auch im Timing noch ein bisschen besser seine Darts spielen, aber prinzipiell war es eine Leistung, mit der er jetzt nicht komplett unzufrieden sein kann.
Dann kommen wir noch zu einem weiteren Enttäuschten, Raymond van Barneveld, der in seinem letzten Jahr so richtig vor die Mütze kriegt. Jetzt gegen Simon Stephenson rausgegangen, über ihn haben wir schon gesprochen, über Stephenson, hat das Viertelfinale gemacht, das Turnier seines Lebens gespielt, Kim Heibrechts, Dave Chisnell noch geschlagen. Van Barneveld verliert 7-10 gegen Stephenson und aktuell ist er nicht mal im WM-Starterfeld. Siehst du da noch Besserung im Laufe dieses letzten Jahres?
Ich sage mal so, es gibt ganz am Ende des ganzen Turnierkalenders gibt es im Vorfeld der WM noch diesen PGPA Qualifier. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da einen Van Barneveld dabei sehen werden und dass er diesen Weg zur Qualifikation nimmt und den dann hoffentlich auch schafft. Weil es wird für ihn unfassbar, unfassbar schwierig, über die Pro Tour jetzt noch irgendwas zu reißen. Wir haben es angesprochen, es ist sowieso immer eine sehr enge Angelegenheit, egal bei welchen Pro Tour Turnieren man jetzt das hernimmt. Wir haben es auch gesehen beim Players Championship Turnieren, wo er mitgespielt hat, ist er oft einfach auch schon früh ausgeschieden. Auch die Qualifikationen, das sind sehr enge Partien. Du kannst eben mal durchgehen und unterschaffen, wie es eben für das erste European Tour Event geschafft hat. Kannst aber eine Stunde später den zweiten Qualifier spielen und scheidest in der ersten Runde aus. Also selbst die Tagesform ist da vielleicht nicht genug. Da geht es wirklich um die Matchform. Da geht es oft darum, wie komme ich in das Match hinein? Wie liegt mir der Gegner? Das Problem, das Barnefeld hat, ist, er ist dann nicht nur jetzt aus dem Top 32 gefallen, sondern er verliert ja laufend weiter, weil er seine Einnahmen von vor 2 Jahren schätzungsweise nicht verteidigen kann, beziehungsweise vielleicht gar nicht die Möglichkeit dazu hat, die zu verteidigen, wenn er nämlich diese Major-Turniere nicht erreicht. Um die zu erreichen, braucht er einen Platz in den Top 16 der Pro Tour Order of Merit. Und da habe ich mir auch angeschaut, wie viel ihm fehlt auf die Top 16 der Pro Tour Order of Merit. Er ist derzeit auf Platz 96, das heißt, er bräuchte 80 Plätze, um in diese Top 16 zu kommen. Damit würde er nämlich für alle European Tour Events fix qualifiziert sein. Die sind aber ja schon, sage ich mal, im Laufen. Also die Qualifikationen dafür werden gespielt. Ja, wie gesagt, und du musst dir auf der Pro Tour die Einnahmen holen, dass die in diese Order of Merit reinkommen. Da musst du schon wirklich jetzt 2, 3 Turniere gewinnen. Und bei ihm geht es aber darum, qualifiziert er sich überhaupt für diese Pro Tour Events, vor allem auf der European Tour. Bei dem Players Championship ist natürlich das Problem, dass die Preisgelder niedriger sind. Das Teilnehmerfeld noch größer ist, im Endeffekt noch mehr Spiele hast. Das heißt, auch über diesen Weg wird es für ihn extrem schwierig.
Ja, also letztendlich hilft ihm ja eigentlich nur ein Halbfinale auf der European Tour oder ein Finale auf der Pro Tour, weil alles andere ist zu wenig Preisgeld. Das wird er nicht mehr aufholen können, weil ja auch die anderen Spieler laufend Geld noch ansammeln. Also es ist ja nicht einfach so getan, dass er da jetzt was draufpacken kann und die anderen, von denen kommt nichts mehr. Also von denen ist ja auch noch was zu erwarten. Und dann grundsätzlich zu dieser Top 32 Geschichte. Eigentlich war das ja klar, dass das passieren würde jetzt. Es ist ja eigentlich gar nicht entscheidend, weil die entscheidende Zahl ist sozusagen das Race to the World Championship und da ist er, glaube ich, sogar nur auf Platz 38, 39 und da fehlt ihm jetzt richtig viel Geld, um das aufzuholen, um sich also einen gesetzten Status zu erspielen. Das wird er wiederum kaum schaffen, ohne sich für Majors zu qualifizieren. Also letztendlich ist es ja ein Teufelskreis und ja, ich denke mal, da kann man am Ende oder muss man wahrscheinlich wirklich auf einen Qualifier hoffen. Es gibt ja dann auch noch immer dein Benelux, wo Jordi Meerwisse sich qualifiziert hat. Vielleicht wäre das dann noch irgendwie eine Möglichkeit, falls er den mitspielen kann und darf. Aber wir werden das weiter verfolgen. Kommen wir noch zu den deutschsprachigen Spielern zum Abschluss. Und da bist du ja genau der richtige Mann, um mal über die Österreicher zu sprechen. 4 waren dabei, also die 3 Tourcard-Inhaber, Suljovic, Lerchbacher, Rauby John Rodriguez und Michael Rastowitz über die Challenge-Tour. Mal ganz offen gefragt, wie zufrieden bist du mit den Leistungen?
Bei Rastowitz bin ich wirklich sehr zufrieden. Der hat es geschafft, in die 3. Runde sich vorzuspielen, hat in der 1. Runde gestartet, dann hat dann, in der 2. Runde, hat er ein wirklich schwieriges Spiel noch gedreht. Hat es dann 6-5 gewonnen und hat in der 3. Runde dann den Kürzeren gezogen. Ich glaube, gegen Peter Hudson war das dann. Von dem her, ja, der kommt von der Challenge Tour, hat keine Tourcard und man weiß, was er ungefähr spielen kann. Für den war es jetzt sicher kein schlechtes Turnier. Bei Rovic und Rodriguez muss man sagen, der hat vor, ich glaube, es waren 1 oder 2 Wochen jetzt bei dem Players Championship, wo Bryce die beiden gewonnen hat, hat er das Achtelfinale erreicht, was für ihn ein toller Erfolg war. Und das als Vorbereitung auf die UK Open, dann denkt man sich, okay, da könnte vielleicht was gehen. Der Weg, sage ich mal, bis zur Runde 4, der wäre für ihn auch unter Umständen machbar gewesen und hat dann in der 1. Runde wirklich eine unfassbare 6-1-Niederlage kassiert, auch nicht wirklich einen guten Average gespielt. Also bei ihm ist wirklich das Problem, dass er von der einen Woche auf die andere komplette Leistungsschwankungen auch mit dabei hat und dass er dann wirklich früh auch rausgeht oft bei den Turnieren Und der muss einfach schauen, dass er ein bisschen eine Konstanz reinbringt. Für ihn geht es in den nächsten zwei Jahren um sehr viel. Meiner Meinung nach entscheidet sich da auch ein bisschen, wohin geht seine Karriere. Man darf nicht vergessen, Robert John Rodriguez Weiner, der war schon fast in den Top 32 mal oder der hat schon ein bisschen dort angeklopft. Also der war wirklich weit vorne. Und mittlerweile, der ist durch den Verlust dieser Tourcard, die er bekommt, über die Platzierung, hat er auch seine Preisgelder verloren, hat er die Tourcard über die Development Tour jetzt wieder bekommen, aber seine Einnahmen aus den letzten zwei Jahren sind weg. Sprich, er muss nichts verteidigen, aber er muss sich alles wieder neu erarbeiten. Und das ist im Moment für ihn wirklich eine Schwierigkeit, weil der Rückstand natürlich auf die Top 64, der ist schon gegeben. Also das ist schon nicht ganz wenig, was du da erreichen musst. Also für ihn wird es in den kommenden zwei Jahren nicht einfach. Zoran Lerchbacher, mit dem kann ich jetzt gar nicht unzufrieden sein. Im Endeffekt, er hat gegen Gabriel Clemens gespielt in der dritten Runde, wo er einfach für mich dort Jahre Außenseiter war und hat gut angefangen. Hat, glaube ich, sogar sich zu Beginn mal zu Alex geholt und hat dann mit 6-2 verloren gegen Gabriel Clemens. Für mich eine Niederlage, die ja ein bisschen zu erwarten war. Für mich ist der Clemens derzeit fast der beste Deutsche auf der Tour. Sehr wirklich nicht weit entfernt von einem Max Hopp, der für mich auch wirklich gut performt hat bei diesem Turnier. Ja, und mit Nenzo Suljovic war ich eigentlich auch sehr zufrieden, weil er hat gegen Peter Wright dieses Spiel in der Premier League gehabt am Donnerstag und spielt dann am Samstag nochmal gegen Peter Wright oder Freitag oder Samstag.
Am Freitagabend schon, mehr, genau.
Besiegt ihn innerhalb von zwei Tagen, besiegt er ihn zweimal. Das muss man auch erstmal auf die Reihe bekommen, weil Wright ist jetzt auch nicht ein ganz Unbekannter. Also von dem her was finde ich für Suljovic schon okay, dass er dann ein sehr knappes Spiel gegen Dimitri Vandenberg verhindert, kann passieren. Wobei ich sage auch, wenn man über die deutschsprachigen Spieler spricht, ein absolut ein tolles Turnier auch für die Spieler aus Deutschland. Gabriel Clemens schon angesprochen, der sehr unglücklich gegen Simon Whitlock ausscheidet, wo er, glaube ich, sogar schon mit 8-5 geführt hat und dann genau. Komplex in Folge verliert. Max Hopp für mich auch ein wirklich tolles Turnier gespielt. Ich habe das Spiel dann gegen James Wade auch angeschaut, wo er wirklich vor allem in der Anfangsphase überragend gespielt hat, aber zu wenig Lecks gewonnen hat. Also er muss einfach schauen, dass er genau in so einer Phase, wo es für ihn wirklich richtig gut läuft, dass er da seine Lecks gewinnt, dann führt er in der ersten Unterbrechung vielleicht mit 4-1 und dann läuft das Spiel schon in eine andere Richtung. Schindler für mich auch, okay, gegen Dave Chisnell kann man mal ausscheiden, das ist jetzt kein Weltuntergang. Und davor hat er sich wirklich schön durch das Feld gespielt, hat einen Adam Hunt besiegt, der jetzt kein ganz schlechter Spieler ist. Von dem her kann man auch mit dieser Leistung durchaus zufrieden sein, die er gebracht hat.
Absolut. Also Schindler hat sich sicherlich zum Maximum gespielt bei der Auslosung dann gegen Chisnell. Da hatte ich jetzt eigentlich auch keine Hoffnung. War dann eher überrascht, dass Chisnell gegen Stevenson, Spieler, der ja jetzt auch nicht höher einzuschätzen ist als Schindler, dass er da dann ausgeschieden ist. Max Hopp gegen James Wade, wirklich schade, weil die 1-4 in der ersten Session, das hätte nicht sein müssen, das hätte eigentlich genau andersrum stehen müssen und am Ende waren es dann genau diese Lecks, die ihn dann ins entscheidende Hintertreffen gebracht haben. Und zu Clemens, ich habe ihn auch knapp vorne gesehen gegen Whitlock, was auch vor allem daran liegt, dass Whitlock eben überhaupt keine Form hatte vor dem Turnier. Jetzt mal wieder ein gutes Turnier gespielt, dann gegen Payne rausgegangen. Aber grundsätzlich drei Spieler unter den letzten 32 ist ein super Ergebnis. Hatten die Holländer zum Beispiel nicht. Und ja, ansonsten Robert Marjanovic, Christian Bunse leider direkt raus. Aber da sind die Ansprüche sicherlich auch andere als bei Max Hopp, Martin Schindler und vor allem Gabriel Clemens nach den letzten starken Ergebnissen. Kommen wir zum Schluss nochmal. Du hast schon mal die Premier League angesprochen. Menzo Suljovic spielt jetzt gegen Gervin Price in Aberdeen, MVG gegen Henderson. Raymond van Barneveld ist letzter, spielt gegen Peter Wright. Glaubst du, dass sich diese Tabellensituation nach dieser Serie, wenn jeder gegen jeden mal gespielt hat, also nach Spieltag 9, großartig anders aussehen wird oder wird Barneveld es doch noch irgendwie schaffen, die Rückrunde zu erleben?
prinzipiell, wenn man sich einfach diese, sag ich mal, untere Tabellenregion ansieht, fehlen Barnefeld ja 2 Punkte auf Daryl Gurney, Peter Wright, Menzo Suljovic. Das heißt, das wäre ein Sieg, dann könnte er an diese Spieler rankommen. Den ersten Schritt kann er einfach machen, indem er jetzt Peter Wright besiegt. Ist eine schwere Aufgabe, aber ich sage, das liegt noch im Bereich des Möglichen. Auf was man eigentlich überhaupt nicht schauen darf, er liegt nur einen Punkt hinter Michael Smith. Aber Michael Smith ist für mich jetzt wirklich nicht ein Spieler, der nach diesen ersten 9 Runden dann rausgeht. Also Michael Smith sehe ich auf alle Fälle viel weiter vorn und man darf nicht vergessen, wenn der jetzt 1-2 Spiele gewinnt, ist er jetzt schon wieder in der Top 4 drinnen. Von daher, also den mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Da muss man eher wirklich fragen, wer ist sonst noch einer, der wirklich da unten reinrutschen könnte? Da sehe ich einfach einen zu großen Qualitätsunterschied im Moment. Also ich glaube nicht, dass ein Barney jetzt einen Daryl Gurney über seinen langen Zeitraum überholen kann. Jetzt gegen Peter Wright muss man auch sehen. Ich glaube aber, dass der auch jederzeit in der Lage ist, dann von mir aus mal ein Spiel zu gewinnen gegen einen James Wade von mir aus. Oder auch Suljovic hat diese Qualität auch, wobei es bei dem eben eh nicht ganz ideal gelaufen ist bisher. Vor allem mit diesen 2 Unentschieden, wo man sagen muss, okay, gegen Barnefeld hat dann das Unentschieden gespielt. Das ist ein Spiel, das hätte gewinnen müssen im Normalfall. Dann reden wir jetzt gar nicht mehr drüber, ob er da an Suljovic rankommen soll, weil da fehlt Barnefeld noch ein Punkt, Suljovic hat noch einen mehr, dann sind schon 4 Punkte zwischen den beiden. Ich sehe das eigentlich nicht, dass er das aufholt. Von dem her, ich glaube, er muss sich wirklich jetzt mal gegen Wright wirklich profilieren, muss da das Spiel gewinnen, damit er eine Chance hat, dann nicht den 9. Platz am Ende zu belegen. In beiden Fällen, wo er dann den Punkt geholt hat, hat ja auch das Publikum tatkräftig mitgeholt, hat ihn nochmal richtig gepusht und er hat irgendwie eine heroische Aufholjagd hingelegt gegen Suljovic und auch gegen Price hat er das dann irgendwie geschafft, dass er dann einen Punkt holt. Barnefeld, ja, für ihn jetzt wird es wirklich schwierig, dass er da unter die besten 8 reinkommt. Wie gesagt, Michael Smith sehe ich dann nicht wirklich in der Gefahr, dass der den 9. Platz belegt. Für mich ist dieses Spiel einfach von der Qualität so hoch einzuschätzen, dass der in jedes Spiel reingehen kann und das dann auch gewinnen kann. Und diese Qualität fehlt mir im Moment bei Van Barneveld.
Ja, absolut. Ich denke, er steht vor einem, sozusagen im Fußball wäre es ein Abstiegsendspiel gegen Peter Wright. Da müssen jetzt Punkte her. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke auch.
Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Und die nächste Folge Checkout, die ist, sag ich mal, so für die übernächste Woche geplant. Wir haben jetzt erstmal ein Wochenende nur mit Development Tour. Danach gibt's wieder 2 Players Championship Turniere und dann melde ich mich wieder. Und bis dahin, ja, gute Darts, gute Checkouts für alle, die auch privat spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.